Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Das ist schon ziemlich hart. Die Beziehung zu unseren Kindern hat schon sehr gelitten, seit ich auch die ganze Zeit weg bin. Aber ich fahre trotzdem ganz gerne.
Damals gab es ja auch noch Zigarettenwerbung und da gab es ja dieses berühmte, ne, Freiheit und Abenteuer. Und genau dieses Gefühl habe ich im Fahrerhaus erlebt.
Tja, diesen Autobahnlärm nehme ich schon gar nicht mehr wahr. Ich habe mich einfach daran gewöhnt.
Lkw-Fahrer haben einen knallharten Job. Sie fahren tausende Kilometer kreuz und quer durch Europa, immer unter Zeitdruck. Ihr Wohn- und Schlafzimmer, das Fahrerhaus. Oft sind sie wochenlang nicht zu Hause. Eine geringe Entlohnung und der schlechte Ruf der Branche führen dazu, dass immer weniger deutsche Lkw-Fahrer werden wollen. Stattdessen sind mehr und mehr osteuropäische Trucker auf deutschen Autobahnen unterwegs, zu Dumpinglöhnen. Das Ende der Trucker-Romantik, Ausbeutung auf der Autobahn, das ist heute unser Thema im Wochenendjournal. Ich bin Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind.
Es ist 0 Grad an diesem Dezembernachmittag. Schnee fällt, eisiger Wind weht auf der Raststätte Fichtenplan an der A10 bei Schönefeld, 30 Kilometer südlich von Berlin. Dimitri sitzt trotzdem draußen vor seinem Lkw-Anhänger auf einem kleinen Hocker und rührt in einer Pfanne, die auf einem Campingkocher steht. In einem Staufach unter der Ladefläche hat er wie viele Trucker seine Küche untergebracht. Über die Bratkartoffeln haut er noch ein paar Eier, sein Abendbrot. Was soll er auch anders machen? Essen auf der Raststätte ist für ihn unbezahlbar.
Und zwar verteilen wir Informationen über Arbeitsrechte in Deutschland.
Ich bin mit Michael Wahl und seiner Übersetzerin Oksana zum Rastplatz rausgefahren. Michael arbeitet beim Projekt Faire Mobilität beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den Arbeitsbedingungen osteuropäischer Lkw-Fahrer. Seit rund 4 Jahren ist er auf Raststätten in Deutschland unterwegs, um Trucker wie Dimitri über ihre Rechte aufzuklären.
Du arbeitest für eine polnische Firma.
Du arbeitest für eine polnische Kampagne,
oder? Da. Aber das heißt erstmal nichts. Es gibt auch Rechte, die für dich in Deutschland gelten. Ja? Und eines der zentralen Rechte ist, du hast eigentlich das Recht auf 9,60 Euro Lohn pro Stunde.
Wir erfahren, dass Dimitri, der eigentlich anders heißt, aus Belarus kommt. Der Lkw, den er fährt, hat allerdings ein polnisches Kennzeichen. Und dort, in Polen, ist er auch in einer Spedition angestellt. Die Speditionsfirma selbst wiederum kommt aus Litauen, erzählt er kurz angebunden der russischsprachigen Dolmetscherin Oksana, mit der wir unterwegs sind.
Okay, und für uns ist das einfach wichtig, weil es ist nicht fair. Nur weil du aus Belarus bist oder weil dein Kollege aus Rumänien ist, kriegt ihr weniger Geld. Das ist nicht in Ordnung.
Der 32-Jährige fährt als Belarusse für eine polnisch-litauische Spedition fast nur in Deutschland Ware durch die Gegend. Dafür bekommt er aber nicht den deutschen, sondern lediglich den polnischen Mindestlohn. Etwa 600 Euro pro Monat plus Spesen. Mehr als doppelt so viel wie in seiner Heimat.
Und es gibt ganz klare Gesetzesbücher in Deutschland. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ist das hier illegal, was die Firmen machen? Ja, es ist einfach, es verstößt gegen Gesetze. Und wir möchten das gerne ändern. Ich kann auch dir nicht versprechen, du gehst jetzt zur nächsten Firma und bekommst mehr Geld. Das ist leider so. Was wir sagen, ist, man kann dieses Geld rückwirkend einfordern. In dem Flyer, den du da hast, haben wir das alles beschrieben. Okay? Also hier steht zum Beispiel drin, erstmal dein Recht, ja, selbst wenn du für eine ausländische Firma fährst.
Ja, ich habe alles verstanden, vielen Dank.
Dimitri nickt immer wieder zurückhaltend, steckt das Infoblatt der Gewerkschaft ein. Dann erzählt er noch, wie lange er nicht mehr zu Hause bei seiner Frau war.
Vor einem Monat.
Und das nächste Mal?
А в следующий раз когда будет?
В январе.
Im Januar.
Два месяца.
2 Monate arbeitet er und 1 Monat ist er zu Hause.
Und wie ist das Leben hier auf der Raststätte für Sie?
Ну как, нормально, ну. А что нам надо? Отдохнуть, туалет, душ есть, ну что еще нужно нам?
Wir können uns erholen, also es gibt ein WC, eine Dusche. Was braucht der Mensch mehr?
Für uns ist das immer besonders, wenn jemand sagt, das ist normal, weil das schon ein besonderes Leben ist. Du kochst, das ist keine normale Küche. Du zahlst für jedes Mal auf Toilette gehen 70 Cent, das Duschen kostet 3 Euro.
Na, schon sehr weit.
Ja, was kann ich dagegen tun?
Warum machst du das jetzt?
Так мир посмотрю весь. По-другому никак.
So kann ich mir die Welt anschauen. Ansonsten habe ich keine andere Möglichkeit.
Es ist ein hartes Leben. Im LKW schlafen, Küche hier im LKW. Die Ehefrau ist zu Hause. Man sieht sie nur alle 2 Monate.
Конечно, как бы. Хотелось бы.
Ja, natürlich gibt es bestimmte Schwierigkeiten bei so einem Leben. Und ich möchte meine Frau auch öfter sehen. Ja, es gibt gewisse Schwierigkeiten.
Dein Essen, oder?
Da.
Sorry.
Wir lassen Dimitri weiter kochen, bevor alles kalt wird, wie auf dem Rastplatz bei knapp über 0 Grad.
Wahrscheinlich handelt es hier um ein großes litauisches Unternehmen, Girteka. Wir kennen die Firma sehr gut, die haben über 10.000 LKWs und sind sehr, sehr, sehr viel in Westeuropa tätig. Sehr viel auch für Amazon. Und er arbeitet jetzt für eine polnische Firma. Das ist ja schon irgendwie verdächtig und das hat auch bestimmte Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel, dass alle 8 Wochen der LKW an den Unternehmensstandort zurück muss. Und in Litauen gibt es einfach keine Standorte, wo sie hin zurückfahren können. Aber es gibt zum Beispiel Amazon in Polen. Und wenn er dann zurückkehren muss, fährt er dorthin. Die nächste Tour macht er von Polen nach Deutschland. Für uns ist wichtig, er macht seine Arbeitsleistung hier in Deutschland. Dann hat er den Anspruch auf den deutschen Mindestlohn und da gibt es keine Vergleiche zu ziehen. Ja, wenn wir dann anfangen zu vergleichen, ja, es ist besser als in Belarus, dann folgen wir der Logik der Arbeitgeber. Das kann mich nicht machen. Das ist eine rassistische eigentlich Diskriminierung und das ist nicht in Ordnung.
Ich laufe mit Michael Wahl weiter bei den Rastplatz. Er klopft an die Fahrertür eines Trucks mit polnischem Kennzeichen. Ein kräftiger Mann mit orangefarbener Warnjacke öffnet uns. Während Michael noch erklärt, warum wir seine Pause stören, lugt eine Frau aus dem Dunkel der Fahrerkabine hervor. Die beiden sind ein polnisches Trucker-Pärchen, erzählen sie uns. Ela und Tomek, 40 und 43 Jahre alt. Seit 1,5 Jahren sind sie zu zweit auf Achse. Mal fährt er, mal fährt sie.
Ich meine, es hat Vor- und Nachteile. Ich bin vorher 8 Jahre lang alleine gefahren. Das war schon krass, ganz alleine, die ganze Zeit. Ich habe so viel verpasst in dieser Zeit. Die Kommunion meiner Tochter zum Beispiel. Und so viele andere Sachen. Partys, Hochzeiten. Ich war immer auf der Straße. Tja, und da hat man schon manchmal eine Träne im Auge. Aber jetzt fahren wir beide immerhin zusammen. Das ist schon was ganz anderes.
Bei mir war das so ein Prozess mit dem Fahren. In Polen ist es einfach schwierig, gut bezahlte Arbeit zu finden. Und wir wollten unseren Kindern einfach auch was bieten, eine bessere Zukunft. Und dann kam bei mir noch hinzu, dass ich ihn immer wieder abholen musste, wenn er am Wochenende nach Hause gekommen ist. Die Firma, für die wir fahren, ist 300 Kilometer von unserer Heimatstadt entfernt. Wenn er dann am Wochenende kam, musste ich ihn da immer abholen. Da habe ich mir irgendwann gedacht, dann kann ich auch gleich mitfahren. Ja, und dann habe ich es einfach mal ausprobiert.
Eine Woche sind die beiden zu Hause, 2 Wochen auf Achse, erzählt die Frau. Noch an diesem Abend brechen sie nach Spanien auf. Eine Lieferung für Amazon. Auf die 3 Töchter, die jüngste 6, die älteste inzwischen 20, passen die Großeltern auf, seit das Paar zu zweit unterwegs ist. Vom Alltag ihrer Kinder bekäme sie kaum noch etwas mit, erzählt uns Ela.
Das ist schon ziemlich hart. Die Beziehung zu unseren Kindern hat schon sehr gelitten, seit ich auch die ganze Zeit weg bin. Aber ich fahre trotzdem ganz gerne.
Die beiden nippen an ihrem überteuerten Eiskaffee, den Tomek vorhin aus der Raststätte geholt hat. Dann erzählen sie weiter von ihrem Leben auf der Straße und auf dem Rastplatz. Die meiste Zeit ihres Alltags verbringen sie zu zweit in der kleinen Fahrerkabine. 2 Quadratmeter, 2 schmale Betten übereinander.
Manchmal will ich ihn einfach nur rauswerfen, mitten auf der Autobahn. Im Februar sind wir jetzt schon fast 2 Jahre lang zusammen unterwegs. Unsere Freunde haben uns vorher gesagt, macht das auf keinen Fall, fahrt nicht zusammen. Das hält eure Beziehung nicht aus. Aber bisher klappt es ganz gut. Wir sind glücklich zusammen. Aber die ganze Zeit zusammen zu sein auf diesem engen Raum, das ist natürlich auch nicht immer einfach. Manchmal muss einer von uns einfach mal eine halbe Stunde rausgehen, ein paar Mal durchatmen und ein bisschen über den anderen schimpfen. Und dann geht das wieder.
Michael Wahl drückt den beiden Fahrern die Broschüre vom Deutschen Gewerkschaftsbund in die Hand. Auch hier das Gleiche wie beim Trucker vorher. Die beiden sind zwar bei einer polnischen Spedition angestellt, bekommen den dortigen Mindestlohn, sind mit ihrem LKW aber fast nie in Polen unterwegs. Stattdessen fahren sie für einen Subunternehmer von Amazon. Oft fahren sie Waren in Amazons Zentrallager. Auch sie sind vor allem in Deutschland unterwegs. 600 Euro Lohn pro Monat plus 60 Euro Spesen am Tag bekommen sie, erzählen die beiden. Und das sei nicht legal, erklärt ihnen der Gewerkschafter.
Also ich habe darüber noch nie nachgedacht. Ja? Ich wusste es einfach nicht.
Kurz bevor wir uns verabschieden, frage ich noch, ob ich ein Foto von den beiden machen darf. Klar, sagt Ela. Ich solle noch einen Moment warten. Sie zieht sich ins Fahrerhäuschen zurück, bürstet sich die roten Haare, trägt Lippenstift auf. Viele Gelegenheiten, sich schick zu machen, gibt's ja sonst nicht in ihrem Alltag zwischen Rastplatz und rechter Autobahnspur, sagt sie und lacht in die Kamera. Udo Skopek ruft seiner Frau noch ein Hab dich lieb zu, streichelt den Kater. Dann tritt er vor die Tür seines Häuschens, zückt seinen Autoschlüssel. Direkt am Bordstein steht sein zweites Zuhause, ein Mercedes Actros, eine Zugmaschine der neuesten Generation. Es ist Sonntag, 23 Uhr. Udos Arbeitstag beginnt. Ich begleite den Lkw-Fahrer heute ein paar Stunden lang auf seiner Tour, von Solingen nach München. Aber erstmal muss ich mit dem Aufnahmegerät in der einen Hand einsteigen. Kein einfaches Unterfangen. Ich klettere über 5 schmale Trittgitter nach oben ins Fahrerhaus, setze mich auf den großen, bequem gepolsterten Beifahrersitz. Udo startet den Motor, der LKW schüttelt sich kurz, beginnt dann leise zu vibrieren. Der LKW-Fahrer notiert noch die genaue Abfahrtzeit und den Kilometerstand in seinem Kalender. Zur Sicherheit. Den Aufzeichnungen seines LKW-Navis traut der 59-Jährige noch immer nicht ganz, erzählt er mir.
Ich notiere mir das alles immer auf, damit ich nicht vergesse, wann ich begonnen habe, wann ich aufhören muss und damit ich nicht im Konflikt mit dem Gesetz komme.
Also 23 Uhr und ja, pünktlich Abfahrt quasi, ne?
Sozusagen, ja.
Und das ist jetzt hier auch gleichzeitig das Navi, ne?
Ja.
Dann LKW-Navi, ne?
Ja. Der kennt die allermeisten Brücken und Verbotsstrecken und leitet mich gar nicht erst daher.
Ah ja.
Damit ich nach Möglichkeit nicht in den Nachrichten auftauche. LKW hat sich irgendwo festgefahren.
Ja. Udo Skopek trägt graue Skinny-Jeans, rotes Holzfällerhemd, langer Pferdeschwanz unter dem grauen Käppi. In einem Fach neben dem Tacho liegen Zigaretten und Feuerzeug bereit. Es kann losgehen. Wie ein Kleinwagen wendet er die Zugmaschine in der schmalen Seitenstraße. Dann machen wir uns auf den Weg durch die Nacht.
Ja, und wie ist das so, Sonntagabend loszufahren, wenn alle anderen, was weiß ich, gerade Tatort geguckt haben und dann irgendwann ins Bettchen fallen und man macht sich dann auf Achse?
Tja, wie ist das? Es ist, wenn man Fernverkehr macht, ein einfacher, normaler Arbeitsbeginn. Ich sag mal, also Lebensmittelzulieferungen in die Märkte, die finden auch mittlerweile sehr oft nachts statt. Also wenn man jetzt an Molkereiprodukte, Frischprodukte und so denkt, das ist einfach der Job, es gehört zum Job. Aber lieber fahre ich natürlich am Tag, am Morgen los. Logischerweise habe ich auch lieber, das würde ich lieber dem Schlafbedürfnis nachgehen.
Nach ein paar Minuten fahren wir auf die A46. Udo Skopeck beschleunigt auf genau 84 km/h und stellt den Tempomaten ein. Die Autobahn ist fast leer. Vor uns nur zwei, drei andere Lkw. Hin und wieder überholt uns ein Auto. Wir fahren an Düsseldorf vorbei, queren irgendwann den Rhein, fahren weiter gen Westen.
Die Nachtfahrten sind schon angenehmer, weil eben die Straßen weniger voll sind und weniger stauanfällig sind. Es fehlen halt die ganzen Berufspendler auf der Straße. Dann steht man nicht rum, sondern fährt. Aber es ist auch wirklich hier auch sehr geräumig. Also es ist geräumiger. Früher waren die Fahrerhäuser noch viel enger, als es jetzt der Fall ist. Man hatte auch nicht nach oben so viel Luft. Man konnte in den LKWs früher nicht stehen. Um tatsächlich Tag für Tag hier drin sich zu bewegen und zu leben und seine persönlichen Dinge unterzubringen, kommt man dann doch schnell an seine Grenzen mit dem Platz.
Udo arbeitet in einer kleinen Spedition mit 25 Fahrern. Ein Familienbetrieb, ungewöhnlich klein für die Branche. Deswegen kann Udo auch immer den gleichen LKW fahren, sich seine Kabine gemütlich einrichten. Auf dem Armaturenbrett steht ein Plüsch-LKW mit Bienengesicht. Über der Windschutzscheibe klebt ein Che Guevara-Sticker neben einem Route 66-Schildchen.
Das ist für mich wiederum auch Teil meines Jobs oder meines Jobempfindens. Ich brauche mein eigenes Auto, wo eben meine persönlichen Dinge drin sind. Und dann ist es auch mein Arbeitsplatz.
Ist das so ein zweites Zuhause?
Ja, definitiv. Wenn man es in Zeit bemisst, ist es sogar mein erstes Zuhause. Ja, die Zeit, die ich hier verbringe, ist natürlich das zwei Drittel der Lebenszeit, die ich hier verbringe. Ich fühle mich hier auch zu Hause.
Ja, man schläft ja auch hier drin, ne? Ja. Das ist halt, ne?
Man schläft hier drin, man lebt hier drin. Also auch dank digitaler Technik, Handy und so, hat man dann auch einen direkten Draht nach Hause. So.
Nach einer knappen Stunde fahren wir von der Autobahn ab. Es geht ein paar Kilometer über Landstraßen durchs Braunkohlerevier westlich von Köln. Dann biegen wir in ein Industriegebiet. Dort muss Udo die Ladung abholen.
So, jetzt muss ich mich kurz anmelden. Dann bekomme ich meine Papiere und dann kann ich meinen Auflieger wieder nehmen.
Udo steigt aus, holt sich am Tor seine Lieferpapiere. Wir umfahren eine riesige Lagerhalle. Das ist ein Zentrallager der Baumarktkette Obi.
Also wenn wir hier hinkommen und die lassen uns 6 Stunden stehen, weil die Ware nicht fertig ist, ja, dann darf ich da stehen. Wenn ich aber hier hinkomme, während ich lade und meine Arbeitszeit ist zu Ende an der Zeit, darf ich hier nicht mehr stehen. Dann jagen die einen vom Hof.
Und dann?
Kann ich gucken, was ich mache als Fahrer.
An den Toren der Halle stehen Auflieger neben Aufliegern. Bestimmt 30, 40 nebeneinander. Udo findet den seiner Spedition, biegt langsam und präzise rückwärts ein. Mit einem satten Klick rastet der Anhänger ein. Noch kurz die Türen des Hängers schließen, dann soll's losgehen. Eigentlich, die Riegel sind verbogen.
Oh.
Udo biegt sie mit einem Stemmeisen gerade. Endlich können wir auf die Autobahn.
Jetzt renne ich die ganze Woche mit dem Fleck auf der Hose rum.
Ja.
So eine
Wie lange machen Sie diesen Job jetzt eigentlich?
1977 habe ich mit einer Ausbildung begonnen, ganz klassisch in einem Betrieb. 1980 bin ich dann tatsächlich, habe ich die Ausbildung abgebrochen und habe dann LKW gefahren. Im weitesten Sinne seit 1980 fahre ich LKW.
Und wenn man das jetzt vergleicht, so Anfang der 80er Jahre und jetzt, was sind so die Unterschiede?
Also der technische Fortschritt ist einer. Es gab früher nur die Option, entweder man hatte einen Kollegen um sich herum, mal mit Funkgerät. Dann konnte man sich über Funkgerät mit den Kollegen austauschen oder eben direkt auf einer Raststätte oder bei Kunden. Ansonsten war man alleine. Das hat mir damals auch sehr gut gefallen, dieses Alleine-Sein, dieses Gefühl, alleine zu sein, sein eigener Herr zu sein. Das Gefühl hat sich übrigens bis heute auch gehalten. Also ich habe immer noch das Gefühl, ich kann machen, was ich will, auch wenn es faktisch nicht wirklich wahr ist. Aber das Gefühl ist halt vorhanden. Man ist alleine, man ist verantwortlich für die Dinge, die man tut. Und das ist für mich eben der Job, der mir am nächsten, meinen Wunschvorstellungen am nächsten kommt. Und dass man immer nicht genau weiß, was man am nächsten Tag sieht. In der Firma hat man immer dieselben Gesichter üblicherweise. Man sieht jeden Morgen das Gleiche. Man weiß, wo der Kaffeeautomat steht. Und das ist für mich eben nicht so die Erfüllung. Die Erfüllung ist für mich immer wieder Überraschungen, immer wieder was Neues.
Und war es damals noch mehr ein Freiheitsgefühl?
Als ich begonnen habe, kannte ich ja gar nichts. Da war mir alles neu. Also da war das natürlich ein Freiheitsgefühl. Sag ich mal, damals gab es ja auch noch Zigarettenwerbung und da gab es ja dieses berühmte, ne, Freiheit und Abenteuer. Und genau dieses Gefühl habe ich im Fahrerhaus erlebt. Also für mich war das Freiheit und Abenteuer. Neue Länder, neue Sitten. Das alles ist für mich der Reiz des Jobs und das habe ich mir tatsächlich bis heute erhalten.
Gibt es jetzt irgendwie auch mehr so Aversion gegen Lkw-Fahrer, also auf der Autobahn? Hat sich das Klima verändert auf den Straßen?
Die Verkehrsdichte ist um ein Vielfaches gestiegen. Als ich angefangen habe zu fahren, waren es überwiegend zweispurige Autobahnen. Da gab es auch zum Beispiel nicht so viele Beschränkungen, vor allen Dingen keine Überholverbote für Lastwagen. Der Lastwagen selber war nicht begrenzt in der Geschwindigkeit. Da konnte man theoretisch, wenn man das denn wollte, 120, 130 mitfahren. Irgendwann kamen dann die Fahrzeuge, wurden begrenzt auf 80. Mehr kann man mit dem LKW eigentlich nicht mehr fahren, wenn sie nicht manipuliert sind. Durch die Verkehrsdichte, der Verkehrsraum wird weniger, jeder hat irgendein Ziel, jeder hat irgendeine Uhrzeit im Kopf, wann er am Ziel sein will. Also werden die Ellenbogen ausgefahren, man wird als Hindernis wahrgenommen. Also es kommen auch schon mal aus dem Fenster dann die gehobene Faust oder der Stinkefinger. Da macht dann jemand deutlich klar, was er von einem hält. Aber das sind Einzelbegegnungen. Ich begegne möglicherweise täglich 10.000, 20.000, 30.000 Menschen, Fahrzeugen. Und wenn zwei darunter sind, die sich ärgern, dann bleiben immer noch 29.999 übrig, die sich nicht geärgert haben. Also muss man das vielleicht auch ein bisschen in die Relation, in die richtige Relation setzen.
Das liegt ja einfach vielleicht auch daran, dass der Lastwagenverkehr massiv zugenommen hat, ne? Also das ist schon mehr geworden.
Das wäre mir zu einseitig. Selbstverständlich hat der Frachtverkehr zugenommen. Und im gleichen Atemzug hat auch dann der Bahnverkehr, der Güterbahnverkehr, abgenommen. Heute schreit jeder, die Güter gehören auf die Bahn. Warum hat man die Güterbahn zurückgebaut? Weil man die Gewinne maximieren wollte. Also es ist Schwachsinn zu sagen, es ist mehr Lkw geworden. Man hätte die Güter auch auf die Bahn, auf die Schiene bringen können, wenn man es denn gewollt hätte, hat man aber nicht. Ja? Es ist einfach schneller und flexibler, mit dem Lkw zu liefern. Die Menschen wollen das, das Angebot ist da und dann wollen sie es auch. Diesen ganzen Wachstumsprozess umzukehren, halte ich für fast unmöglich. Also da können, egal welche Politik auch immer am Ruder ist, da können die mit den Beinen und Händen strampeln, die werden das nicht rückgängig machen können. Also mit anderen Worten, das hat die Gesellschaft selbst verursacht. Mit diesem, es muss alles jederzeit, überall, das ganze Jahr über verfügbar sein und ich will es morgen haben, nicht übermorgen. Also die Aussage, der Lkw-Verkehr ist gestiegen, ist zwar faktisch richtig, aber ohne zu hinterfragen, warum ist das denn so, finde ich unfair.
Einige Tage später treffe ich den Gewerkschafter Michael Wahl nochmal zum Interview bei ihm an der Zentrale von Verdi am Berliner Ostbahnhof. Ich bin hier, um zu verstehen, wie ein Großteil der Speditionsfirmen arbeitet, die auf deutschen Autobahnen unterwegs sind. Wie sie die Kosten rücken und dabei gegen alle möglichen deutschen und europäischen Regeln verstoßen.
Es gibt Auftraggeber in dieser Branche, die versuchen, sich jeglicher Verantwortung zu entziehen. Der Verantwortung vor allem natürlich für die Menschen und für ihre Arbeitsrechte. Die entziehen sich dadurch, dass sie als Spedition Aufträge planen, Touren planen, aber keine Fahrer mehr einstellen. Und diese Verantwortung lagern sie aus an Subunternehmer, die es mit diesen Rechten offensichtlich nicht so genau nehmen. Die versuchen auch zu verschleiern und zu umgehen, indem sie ihre Unternehmen in Osteuropa häufig anmelden und die Fahrer aber hauptsächlich in Westeuropa einsetzen. So viele Aufträge, wie es Unternehmen in Osteuropa gibt, kann es gar nicht geben eigentlich. Da muss man sich einfach auch die Wirtschaftsbeziehungen nur anschauen. Es macht natürlich dann Sinn, wenn man Geld sparen will und sich auch aus der Verantwortung ziehen möchte.
Also wir hatten jetzt viele lettische Fahrer, wir hatten einen aus Belarus, wir hatten einen aus Litauen, glaube ich. Die hatten oftmals polnische Kennzeichen. Also wie sind da die Konstellationen in der Regel?
Genau, also wir haben heute es damit zu tun, dass allein schon dadurch, dass die Fahrer zum Beispiel aus der Ukraine, aus Belarus, aus der Republik Moldau kommen, aber in Polen angestellt sind und in Deutschland arbeiten, haben wir es schon mit drei Ländern zu tun. Der Fahrer braucht eine Aufenthaltsberechtigung für Polen, aber dann auch für den Arbeitsort. Und so wird das ganze Arbeitsverhältnis so kompliziert, dass der Fahrer im Grunde genommen in eine Abhängigkeit gedrängt wird, die komplett von diesem Job existiert. Also der Fahrer ist im Grunde genommen komplett abhängig von dieser einzelnen Arbeitsstelle, weil der Arbeitgeber so viel erledigen musste, um ihn überhaupt anstellen zu können, dass er nicht einfach einen anderen Job annehmen kann. Das heißt, er ist schon gezwungen, einiges sich auch von dem Arbeitgeber bieten zu lassen. Und das nutzen viele, viele, viele Arbeitgeber und deren Auftraggeber aus. Und im Grunde genommen erfüllt das Strafrecht Paragraphen, also Paragraphen zur Arbeitsausbeutung, Zwangsarbeit, gegebenenfalls sogar zum Menschenhandel. Denn die Kriterien für solche Straftaten sind, wird die persönliche und wirtschaftliche Situation eines Menschen ausgenutzt? Und das sehen wir hier in dieser Branche täglich. Das haben eigentlich alle Fahrer bestätigt, mit denen wir auch gesprochen haben. Sie haben in ihren Herkunftsländern oftmals nur die Chance, 300 Euro im Monat zu verdienen. Diese Situation ist so schlecht, dass sie ganz einfach ausgenutzt werden kann. Wessen Aufenthaltsstatus noch vom Arbeitsverhältnis abhängt, weil er sonst gar kein Visum für die Europäische Union bekommen kann, weil er aus Belarus kommt, der hat keine Chance auf faire Arbeit. Er muss diese Sachen akzeptieren.
Wir hatten ja auch mit diesem Fahrer aus Belarus gesprochen. Der war ja sehr, sehr zurückhaltend. Der schien auch Angst zu haben. Also ist das auch ein Indiz für das, was du gerade gesagt hast?
Ich denke, Angst spielt hier in dieser Branche eine Riesenrolle. Natürlich, wenn ich in Abhängigkeiten stecke, die den Aufenthaltsstatus zum Beispiel betreffen und die auch mein Einkommen betreffen, dann muss ich dem Arbeitgeber im Grunde genommen eine ganze Weile vertrauen. Und wenn ich dann aber immer wieder merke, dass der mich auch ausnutzt, ich mich davon aber nicht alleine befreien kann, na, natürlich entwickle ich dann Ängste. Ja? Natürlich gehe ich dann davon aus, dass ich mal schneller fahren muss, dass ich länger fahren muss, dass ich mal meine Arbeitszeit nicht so registrieren darf, wie ich es eigentlich sollte. Ja? Aber das führt natürlich auch zu Sicherheitsproblemen. Ich habe gerade wieder einen Fahrer in der Beratung, der hat gesagt, ich werde seit 3 Jahren quer durch Europa geschickt. Ich komme eigentlich von den Philippinen. Ich habe einen Arbeitsvertrag in Ungarn. Ich arbeite aber nur in Deutschland. Mir wird ständig gesagt, ich muss fahren, schneller fahren, schneller sein. Der war jetzt verwickelt in einen tödlichen Unfall. Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie der Mensch hier in der Verantwortung steht. Ja? Aber wer seit 3 Jahren nicht vernünftig sich ausruhen kann, niemals ein Hotel vom Arbeitgeber bezahlt bekommt, ständig on Tour ist, dann noch in so einen Unfall verwickelt wird. Dieser Mensch hat Existenzängste.
Also wir haben ja mit vielen Fahrern gesprochen und die haben in der Regel den polnischen Mindestlohn bekommen.
Ja.
So, die Frage ist ja, müssten die nicht, wenn sie in Deutschland vornehmlich fahren oder in Westeuropa, nicht den deutschen Mindestlohn kriegen?
Also die Mindestlohnfrage ist schon ein bisschen kurios. Wir haben jetzt in den letzten 4,5 Jahren mit über 7.000 Fahrern auch immer in den Herkunftssprachen gesprochen und ich habe noch nie mit einem Fahrer gesprochen, der einen deutschen Mindestlohn erhält. Ja, wir hören immer mal wieder, dass Fahrer sagen, ja, ungefähr kriege ich das Geld. Wenn man dann aber genauer hinguckt, merkt man, die Fahrer werden mit einem ganz, ganz, ganz geringen Lohn etwa 500 Euro abgespeist. Und was sie darüber hinaus erhalten, sind Spesen und Übernachtungspauschalen, also Geld für die Ausgaben, die sie während ihrer Dienstreisen haben. Und dieses Geld, das bekommen sie ja, weil sie Mehraufwände haben, weil das Essen auf der Autobahn teurer ist, weil sie in der Kabine schlafen müssen und das nun mal nicht so toll ist, aber nicht als Lohn. Und die Arbeitgeber meinen aber, dass sie dieses Geld als Lohn anrechnen dürfen und kommen damit offensichtlich auch durch viele Kontrollen. Ist das eine legale Bezahlung? Natürlich ist es das nicht. Das ist kein Lohn. Diese Aussage, wir kommen damit durch die Kontrollen, ist schon ein bisschen zynisch, aber ist auch ein Armutszeugnis für die Mindestlohnkontrollen in Deutschland. Die Kontrolleure können offensichtlich vor Ort nicht feststellen, dass hier nur 500 Euro Lohn und 1.000 Euro Spesen bezahlt werden, statt 1.500 Euro Lohn.
Was? Plus Spesen.
plus Spesen. Wir sprechen davon, dass 33% der Mautkilometer in Deutschland von osteuropäischen Unternehmen gefahren werden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese osteuropäischen Unternehmen alle keinen Mindestlohn bezahlen, kann man sich ausrechnen, wie hoch die Mindestlohnverstöße sind. Und jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, und das ist super, super, super wichtig, die Verantwortung liegt dafür nicht nur bei den Unternehmen in Osteuropa, sondern natürlich profitieren davon hauptsächlich die Auftraggeber aus Deutschland, die das beauftragen. Sie haben hier nicht nur eine Mitverantwortung, sie haben auch eine Mitschuld an ständigen Mindestlohnverstößen.
Nun hätte man ja vermuten können, es gibt diese Krise, es gibt den Fachkräftemangel in diesem Bereich, dass die Löhne eher steigen, dass... So ist das ja, wenn ein Markt funktioniert, ein Arbeitsmarkt. Hier scheint ja genau das Gegenteil der Fall zu sein.
Naja, die Abhängigkeit ist auch gestiegen. Das ist irgendwas, das sagt wiederum ein anderer Kollege aus den Niederlanden, irgendwas zwischen Leben und Sterben, aber bestimmt kein vernünftiges Arbeitsverhältnis in Deutschland. Offensichtlich ist es ja möglich, immer mehr Personal zu finden, das man ausnutzen kann, dessen persönliche wirtschaftliche Situation so schlecht ist, dass man sie dazu drängen kann, monatelang abseits der Familie zu leben, nie eine Toilette vernünftig zu benutzen, eigentlich ja gar keinen Zugang zu fließendem Wasser zu haben. Das sind doch keine menschlichen Arbeitsbedingungen mehr. Aber es ist der Standard auf deutschen Autobahnen. Es ist ein bisschen frustrierend, das beobachten zu müssen auch.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf die rechtlichen Bedingungen kommen. Also muss ein Unternehmen seinen LKW hin und wieder mal in das Land fahren, wo sozusagen der Unternehmenssitz ist?
Ja.
Und machen die das?
Nein.
In der Fleischindustrie hatten wir jetzt auch wirklich veränderte Regelungen, die auch zu Verbesserungen geführt haben. Nach Jahren, wo immer mal so ein bisschen was gemacht wurde, aber de facto ist bei den Subunternehmen nichts passiert. Also ist euer Eindruck, dass es in der Logistikbranche ähnlich ist? Es gibt so Trippelschritte, man ändert so ein bisschen was, aber de facto ändert sich nichts?
In der Fleischindustrie haben wir jahrelang beobachten müssen, dass die Politik auch gesagt hat, wir probieren mal sowas aus wie Selbstverpflichtung. Das hat zu nicht besonders viel geführt. Jetzt beobachten wir etwas Neues. Das Arbeitsministerium hat unter Hubertus Heil ja versucht, hier sehr klare Regeln einzuführen und die Unternehmen zu etwas zu verpflichten. Kann man sowas übertragen auf eine andere Branche? Auf jeden Fall ist es so, dass Selbstverpflichtungserklärungen in solchen ausbeuterischen Branchen nicht funktionieren. Das heißt, man muss alle dazu zwingen, faire Regeln einzuhalten. Es ist sicherlich an der Zeit, dass man überhaupt in der Politik darüber nachdenkt, Arbeitnehmerarbeitsmarktpolitik zu machen und nicht immer nur schaut, was kann man den Arbeitgebern alles erlauben, sondern ganz klar sagt, das müsst ihr den Arbeitnehmern garantieren. Wenn ich mir anschaue, dass Generalunternehmer in Deutschland Transporte organisieren können, Anweisungen durchstrecken können bis zum Beschäftigten des Subunternehmers, aber keine arbeitsrechtliche Verantwortung für diese Menschen tragen, dann läuft hier was falsch und da kann man etwas gegen machen. Man kann die Auftraggeber in die Verantwortung zwingen, das haben wir in der Fleischindustrie gesehen und das ist sicherlich auch etwas, worüber man in diesem Sektor mehr nachdenken muss.
Es ist 12:30. Udo und ich sind auf der A4 unterwegs, südlich von Köln. Zeit für einen ersten Kaffee. Die eine Hand am Lenker greift Udo mit der anderen ins Kopffach über der Windschutzscheibe. Er holt eine Thermoskanne raus und gießt uns ein, zündet sich eine Zigarette an. Dann erzählt er mir, warum er sich vor 42 Jahren entschieden hat, LKW-Fahrer zu werden.
Ich wollte einfach weg. Ich wollte unterwegs sein. Das war in meinem Bewusstsein, ich will diesen Beruf, weil ich will ja ferne Länder und andere Menschen kennenlernen. Und ich musste mich also erstmal von kleinen Lastwagen auf größere hocharbeiten. Und immer wenn sich die Chance geboten hat, habe ich direkt hier gebrüllt und gesagt, ich mache die Tour, ich mache die Tour. Und damals war ich auch nicht unbedingt immer gesetzeskonform unterwegs, muss man einfach so sagen. Ja, man hat einfach gefahren, was zu fahren war. Man hat den Auftrag erledigt, so wie man es konnte. Und war am Ende der Tour stolz darauf, dass man es geschafft hat. Und da habe ich auch so gelebt. Ich habe auch neben einem LKW gesessen mit Kollegen. Wir haben Paletten hingestellt, einen Tisch gebaut und haben dann unser Essen gekocht oder sind in der Raststätte gewesen und haben mehr als nur ein Bier zum Abendessen getrunken und sind dann in die Kabine zurückgetorkelt. Das war geil, das hat man gerne getan. Dann hat irgendein Kollege hat die Gitarre aus dem Fahrer rausgeholt und hat mal im Lagerfeuer Musik gemacht, ja, und hat schmutzige Lieder gesungen. Das ist diese typische klassische Abenteuerromantik, Fahrerromantik. Also das ist nicht nur Beruf, es ist für mich auch heute noch Berufung. Aber es ist heute einfach nicht mehr möglich, so zu agieren.
Rechts von uns taucht ein Meer aus Lichtern auf. Dazwischen Container, LKWs, Kräne. Der Bahnhof Eiffeltor, Deutschlands größter Containerumschlagsbahnhof. Hier werden Waren von der Bahn auf LKW umgeladen. Udo kennt den Bahnhof gut, auch er muss hier immer mal wieder Container abholen. Hunderte osteuropäische Fahrer verbringen hier ihre Wochenenden. Woche für Woche, zwischen Containern und Kränen.
Die haben vermutlich erstmal im Auge, ich will ein besseres Leben, ich will mehr Geld verdienen und das können sie im Ausland verdienen. Im Ausland das Geld zu verdienen, was sie dann zu Hause wahrscheinlich in die Familie oder in Eigentum investieren.
Genau.
Den Drahtziehern dieser Situation, denen kann ich einen Vorwurf daraus kreieren, dass sie diese Unwissenheit der Leute ausnutzen, gnadenlos ausnutzen.
Und dann bekommen die 500 Euro im Monat.
Ja. Die Drahtzieher wissen, dass sie hier nicht kontrolliert werden, also können sie das locker riskieren.
Seit knapp 10 Jahren beschäftigt sich auch Udo Skopek mit den Arbeitsbedingungen seiner ausländischen Kollegen hier in Deutschland. Damals, 2012, hat er erfahren, dass ein niederländischer Spediteur Menschen aus den Philippinen angeworben hat, als Trucker in Deutschland. Unter unmenschlichen Bedingungen. Weil er das so skandalös fand, fing er an, Proteste zu organisieren.
Also da begann eine Protestwelle, die dann in insgesamt 8 Demonstrationen in großen deutschen Städten gegipfelt hat. Und diese 8 Demonstrationen haben uns dann, uns Fahrern und speziell auch mir, viele Türen geöffnet. Da gab es viel Redebedarf.
Was sind denn aus deiner Sicht die größten Missstände momentan?
Die größten Missstände sind, 50% deutscher Unternehmen werden mittlerweile durch osteuropäische Unternehmen ersetzt. Das gibt die Mautstatistik her. Es sind wenig Deutsche bereit, noch einen LKW zu fahren. Und die Menschen mit Migrationshintergrund werden von Haus aus einfach schlechter bezahlt. Je weiter östlich, je schlechter bezahlt. Das sind die Missstände, dieses Ausnutzen von Menschen, die immer die gleiche Arbeitskraft ja zur Verfügung stellen. Und ich finde kein Argument, was es rechtfertigen würde, dass die für die ihre Arbeitsleistung schlechter bezahlt werden als ich.
Eigentlich würde man ja denken, es gibt jetzt in England diesen großen Fachkräftemangel, das ist ja bekannt geworden, hier ist es ja... Zumindest höre ich das immer wieder, gibt es auch einen Fachkräftemangel. Also normalerweise ist in solchen Situationen, wenn ein Markt funktioniert, steigen die Löhne.
Das wäre wünschenswert.
Aber so im Grunde, das hast du ja schon angedeutet, seit den 90er Jahren sind die Löhne hier im Bereich nicht mehr gestiegen in der Branche, mehr oder weniger.
Nö, also über die Jahre hinweg, ich nehme mal den Startpunkt 1995, 6.000 Mark. Dann sind wir heute irgendwo in dem Bereich um 3.000 Euro. Bezahlt werden auf dem Markt so irgendwo Löhne zwischen 2,4, 2,6 brutto. Also sind wir 4, 5, 600 Euro hinter dem, was 1995 üblich war. Ich liege da über die ganze Zeit natürlich deutlich über dem Mindestlohn. Mhm. Ja, aber wenn wir den 12 Euro Mindestlohn haben, dann kommen wir meinen Lohn relativ.
Es ist kurz vor 2. Wir sind inzwischen auf der A3 unterwegs, vorbei an Siegburg, Montabaur, Limburg. Immer wieder kommen wir an Autobahnraststätten vorbei, alle komplett zugeparkt mit LKW.
Es ist ein Dauerproblem, ja. Dieses Dauerproblem wird auch so schnell nicht gelöst. Ich kann auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen, das ist sicherlich mein Vorteil. Die vielen Jahre, die ich unterwegs bin, dass man viele Ecken kennt. Und dann weiß ich auch meistens, wo ich ruhig schlafen kann. Üblicherweise weiß ich auch, welche Kunden ich ja dann bekomme und dann weiß ich auch, kann ich dort stehen, sonst muss ich mir schon im Vorfeld überlegen, wie viel Zeit habe ich noch, schaffe ich diesen oder jenen Parkplatz.
Wie hat sich denn die Situation auf den Raststätten verändert?
Ich habe meine gesamten Spesen, die ich gehabt habe, auf den Raststätten und Autohöfen gelassen. Ich war also ein Kunde, der sein Geld unterwegs ausgegeben hat. Das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Weil A, Früher habe ich den Kaffee für 2 Mark bekommen, heute muss ich für einen Kaffee 4 Euro. Ja? Also das ist Wahnsinn, da mache ich mir meinen Kaffee lieber selber. Also ich habe mich aus dem Grunde zurückgezogen, aus dem Geld ausgeben, weil es mir einfach zu teuer. Für mich ist es ein Wahnsinn, Preistreiberei. Früher war es Usus, die Autohöfe waren für Lkw-Fahrer erfunden und gebaut worden. Für die Lkw-Fahrer gab es Essen und Preise, die an den Spesen abgerechnet wurden oder angemessen waren. Die Spesen sind im Laufe der vielen Jahre nie gestiegen. Ich bekomme fast mein ganzes Leben lang dieselben Spesen. Wenn ich also morgens, mittags, abends was essen will, wie ein normaler Mensch das üblicherweise tut, dann reichen die Spesen einfach nicht. Dann kommen noch die Gelder dazu, Toiletten. Irgendwann kam jemand auf die Idee, ach, ich lasse mir den Toilettengang mal bezahlen, dann kann ich ja Geld mitmachen.
Kurz vor 3 fährt Udo rechts ran, an eine Raststätte. Hält in 2. Reihe, kurze Pinkelpause auf vollem Rastplatz. In gut einer Stunde muss er dann nochmal halten, dann steht die gesetzlich vorgeschriebene Pause nach 4,5 Stunden an.
Der normale Feierabend sieht bei mir aus, dass ich üblicherweise bei der letzten Kundschaft, sofern das möglich ist, habe ich schon meinen Hygieneteil erledigt. Ich war also dann üblicherweise schon duschen und solche Sachen. Dann suche ich mir meinen Parkplatz und dann klappe ich meinen Laptop auf und dann gucke ich auch Fernsehen. Und dann ist auch meistens schon die Zeit, dass ich schlafen gehe, weil die Pause, die ist meistens bei 11 Stunden. Und wenn ich dann eine Stunde, 2 Fernsehen geguckt habe, mein Abendbrot zu mir genommen habe, dann bin ich üblicherweise auch müde und kann dann so meine 7,5 Stunden schlafen. Dann geht der Wecker und dann stehe ich auf, mache die kurze Katzenwäsche mit dem Wasserkanister am LKW und dann frühstücke ich und dann kann ich auch schon wieder losfahren.
Vor uns auf der Autobahn wird es hell, kurz vor 3. Der Frankfurter Flughafen leuchtet vor uns. Für mich endet die Fahrt hier. Udo hat noch 400 Kilometer bis München vor sich. 5 Stunden am Lenker, entladen, Schlafplatz finden, Feierabend, dann irgendwann am Mittag. Wo es dann am Dienstag hingeht, das weiß er noch nicht.
Dir macht das aber immer noch Spaß, richtig?
Absolut, total. Also ich bin mit meiner Frau jetzt 32 Jahre zusammen und wir haben 2 wundervolle Kinder. Die kennen das auch nicht anders und ich habe damals diese Partnerschaft begonnen mit dem Satz, du kannst mich haben, aber nur mit meinem Job. Sie hat sich damals darauf eingelassen und ist bis heute dabei. Also, Funst.
Gewerkschafter Michael Wahl, seine Übersetzerin Oksana und ich sind durchgefroren. Knapp 2 Stunden haben wir an diesem Dezembernachmittag auf der Raststätte Fichtenplan im Süden Berlins gestanden, mit Lkw-Fahrern geredet. Um uns ein bisschen aufzuwärmen, steigen wir in mein Auto und fahren zur Raststätte auf der anderen Autobahnseite. Immerhin eine Viertelstunde in der Wärme. Auch auf dem Rastplatz gegenüber stehen an diesem späten Nachmittag fast nur Lkw mit osteuropäischen Kennzeichen. Die meisten Trucks kommen aus Polen, einige aus dem Baltikum. Allerdings gilt das auch hier nur für die Lkw. Viele der Fahrer kommen aus Drittstaaten, außerhalb der EU. Ich komme mit einem jungen Mann im Trainingsanzug ins Gespräch. Er räumt gerade einige Lebensmittel in die Fahrerkabine. Wladislav kommt aus Vinnytsia, einer Stadt in der Zentralukraine. Der 26-Jährige ist gerade hier am Rastplatz angekommen. Ein Auto hat ihn aus Polen zu seinem LKW gebracht. Noch heute Abend fährt er seine erste Tour. Es geht nach Süddeutschland.
Wir verteilen Informationen über Arbeitsrecht. Wichtig ist nicht, dass du für einen polnischen Arbeitgeber fährst, sondern auf deutschem Gebiet. Und das, was du gerade machst, du räumst ja offensichtlich gerade deinen LKW ein, richtig? Du bist gerade angekommen, oder?
Nein.
Mit dem Minibus?
Nein, mit einem PKW ist der gekommen.
Okay, schau mal. Deine Arbeitstätigkeit geht sogar in Deutschland los, ja? Der Arbeitgeber hat nicht mal mehr den LKW nach Polen gebracht.
Die nächsten 4 Wochen wird er von Deutschland aus Waren nach Frankreich oder Italien fahren. 4 Wochen lang jeden Abend auf irgendeinem Rastplatz an irgendeiner Autobahn verbringen.
Was denken Sie darüber? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie jetzt an Weihnachten denken und alleine hier sitzen müssen?
Wenn ich an Weihnachten denke, dann denke ich mir, ich muss aufhören mit diesem Job. Ganz einfach.
Was würden Sie gerne verändern? Also was müsste sich ändern, damit Ihnen der Job noch mehr Spaß machen würde?
Mein Job macht mir eigentlich schon Spaß. Ich mag es zu fahren. Ich mag es, immer unterwegs zu sein. Aber es nimmt mir auch viel weg. Zum Beispiel Beziehungen, Freundschaften, Familie, all sowas.
Ist Ihnen das schon passiert?
Ja, als ich angefangen habe, hier in Westeuropa zu arbeiten, hatte ich eine Freundin. Aber die hat mich nach einem halben Jahr verlassen, weil der Job so schwer ist und weil wir uns eben kaum gesehen haben.
Hast du eigentlich Freunde hier auf den Parkplätzen? Also kennst du jetzt auch andere Fahrer, mit denen du halt im Kontakt bist? Oder ist man die meiste Zeit da allein?
Ich habe ein paar Bekannte, Freunde. Wir sehen uns manchmal auf den Rastplätzen oder telefonieren und halten so Kontakt. Wir sehen uns vielleicht einmal die Woche, weil wir die gleiche Tour fahren, von Deutschland nach Italien.
Wie ist für dich das Leben auf der Raststätte? Du lebst ja die meiste Zeit hier auf den Rastplätzen, hier in Deutschland oder in Italien. Wie ist das für dich?
Es ist langweilig. Es gibt einfach nichts zu tun hier. Ich vermisse interessante Unterhaltungen, ein einfaches Gespräch mit anderen Menschen. Man ist hier die meiste Zeit allein.
Das sind ja keine großen Wünsche, ne? Also sich mal normal mit jemandem zu unterhalten, das sollte jeder Mensch können. Aber ihr seid so abgeschottet.
Also wie ist das mit Hobbys? Normalerweise, ich mache unter der Woche, ich gehe laufen, ich mache Musik, ich treffe Freunde. Das alles funktioniert ja nicht. Also wie gehst du damit um?
Alles hängt davon ab, was ich mir wünsche und ob ich überhaupt Lust habe, etwas zu machen. Freunde treffen geht zwar meistens nicht hier auf der Raststätte, aber Sport machen. Laufen zum Beispiel kann ich auch hier auf dem Rastplatz.
Wie läuft so ein normaler Abend ab, wenn du hier zum Rastplatz kommst? Du hast dann Feierabend.
Ich arbeite jeden Tag 13 bis 14 Stunden, davon 8 Stunden Fahrzeit. 10 bis 11 Stunden kann ich mich dann erholen. Ich schlafe eigentlich immer hier auf dem Rastplatz. Nur manchmal, wenn wir an der Grenze sind, dürfen wir auch mal in einem Hotel schlafen. Aber das ist selten.
Wladislavs LKW steht in erster Reihe, direkt neben der Autobahnplanke. Michael fragt, ob ihn der Lärm gar nicht stört.
Tja, diesen Autobahnlärm nehme ich schon gar nicht mehr wahr. Ich habe mich einfach daran gewöhnt.
Das Ende der Trucker-Romantik, Ausbeutung auf der Autobahn, das war heute unser Thema im Wochenendjournal und auch Thema in unserer Deutschlandradio-Denkfabrik 2022. Von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Mein Name ist Manfred Götzke, vielen Dank fürs Zuhören.